Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir wollen heute über Restrukturierung sprechen. Vor allem über die Menschen, die erfolgreiche Restrukturierung ermöglichen und wie man an sie rankommt. Denn das ist die Domäne meines Gastes. Sebastian Bretag hat lange selbst als Restrukturierer gearbeitet und dann vor einigen Jahren mit seinem Unternehmen Keyplayer einen Vermittler für Restrukturierer aufgebaut. Und auch über diesen Markt der Personalberater möchte ich mit ihm gerne ein bisschen sprechen. Schön, dass du mit dabei bist, Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung.
Na, sehr, sehr gerne. Sebastian, lass uns am Anfang mal ein bisschen über dich sprechen. Du bist ja auch Mitveranstalter bei unserer Deal Sourcing und ich meine, ich habe dich vor 2 Jahren da mal vorgestellt als sehr erfolgreichen Mittelstreckenläufer und hatte dort auch eine Parallele zur Restrukturierung gezogen. Also Restrukturierung im Sprint, das funktioniert nicht. Wenn Restrukturierung zur Langstrecke wird, dann hat man irgendwie wahrscheinlich nicht die richtigen Hebel umgelegt. Ist das aus deiner Sicht eine statthafte Parallele?
Also ich glaube, Restrukturierung ist mit Sicherheit auch ein Langstreckenlauf. Und bei mir persönlich war es so, dass mir, glaube ich, der Background aus dem Leistungssport geholfen hat, weil ich habe immer alles aus Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, in der Restrukturierung, so war es bei mir damals zumindest so, da hat man noch 7 Tage die Woche auch gearbeitet. Und da musste man sich dem auch mit Haut und Haaren verschreiben.
Tempi passati.
Genau, richtig. Und natürlich auch die Disziplinen, denke ich mal, die man mitgenommen hat und auch jeder Wettkampf, ja, ist ja auch wie ein Projekt, für das man trainiert, auf das man sich vorbereitet und wo man auf dem Punkt fit sein muss. Und ich denke, dass das mit Restrukturierungsprojekten sich ähnlich verhält. Da war jedes Mandat auch wiederum ein Projekt für sich, wo man erfolgreich sein wollte.
7 Tage die Woche arbeiten, das würde man bei Unternehmern auch vermuten. Du hast den Sprung gemacht vom Berater, was bei Strukturmanagementpartner, zum Gründer eines eigenen Unternehmens. Wenn du das mal vergleichst, wie hat sich deine Arbeit verändert?
Also ich glaube, dass man sowohl als Berater in der Restrukturierung als auch als Unternehmer sehr viel Verantwortung trägt. Ich glaube einfach, der Schritt zum Unternehmer hat dann einfach nur etwas mit Mut zu tun.
Den die Berater nicht aufbringen?
Die Berater bringen auch den Mut auf, aber ich glaube, die persönlichen Konsequenzen sind noch höher. Ja.
Du hast vorher Unternehmen gerettet und jetzt vermittelst du die Retter. Was daran macht mehr Freude?
Ich glaube, beides macht unwahrscheinlich viel Freude, aber ich glaube, dass es ein Vorteil ist, wenn man selber mal in der Rolle war und dann sagen kann, ich bin nicht immer selbst der passende Manager, sondern bringe mit dieser Erfahrung den passenden Manager und profitiere vielleicht noch ein bisschen davon, dass ich auch noch dieses Praxisnetzwerk mitbringe und dass man da schon einen natürlichen Einstichpunkt hat und nicht auf die, sag ich mal, 200-300 Menschen angewiesen ist, die jeden Monat im Prinzip sich bei uns bewerben, um gerne Keyplayer zu werden.
Ich hatte eben mit einem etwas unpassenden Kommentar Tempi Passati den Beratern vorgeworfen, dass sie heute sich nicht mehr so richtig reinhängen. Das nehme ich natürlich ausdrücklich zurück.
Nichtsdestotrotz, das sehe ich auch nicht so.
Ja, schön. Nichtsdestotrotz, Sebastian, hat sich der Markt für Restrukturierung in den Jahren, die wir mit dabei sind, also die letzten 2-3 Jahrzehnte, ja schon verändert. Und wie würdest du das beschreiben?
Also ich glaube, das können wahrscheinlich die Berater noch besser beantworten als ich. Zu meiner Zeit war, glaube ich, sehr viel auch noch bankengetrieben. Ich beobachte, dass heute viele Restrukturierungen nicht mehr bankengetrieben entstehen, dass da viele andere Stakeholder eine Rolle spielen. Ich beobachte, dass die Stakeholder-Konstellationen komplexer geworden sind. Ich denke, dass das heute auch nicht mehr ausreichend ist, simpel gesprochen den profitablen Kern des Unternehmens zu erkennen und dort herumzuschneiden. Ich denke, dass man heute viel, viel mehr ans Geschäftsmodell rangeht und das Geschäftsmodell hinterfragt. Das sehen wir auch jetzt ganz stark im Automotive-Business, wo viele Restrukturierungen stattfinden. Und von daher glaube ich, dass einfach der Restrukturierungsjob auch anspruchsvoller geworden ist. Man muss mehr über den Tellerrand hinausdenken. Ich glaube, dass auch viel mehr Branchenerfahrung gefordert ist. Wir sehen das bei den CAOs. Früher war es ausreichend, dass man einfach ein guter, anerkannter CAO ist. Wir sehen, dass heute viel, viel spezifischere Anforderungen an den CAO gestellt werden, ohne dass es mehr CAOs gibt. Muss man auch dazu geben, also nicht mehr gute CAOs, da können wir vielleicht noch später drauf zu sprechen kommen. Und ich denke, dass die Kunden auch dazugelernt haben. Das heißt, ich glaube, eine Beratung muss auch mehr bringen heute, um im Pitch vom Kunden ausgewählt zu werden.
Mhm. Bezahlt wurden Unternehmen wie ihr, also die Vermittler von Restrukturierern, ja eigentlich schon immer vom Unternehmen, aber du hast es eben gesagt, früher kam der Druck oft von den Banken. Du sagst, das ist jetzt nicht mehr so. Wo kommt er dann her?
Also wir erleben auch viele Restrukturierungen, die vom Unternehmen selber angestoßen werden, proaktiv auch. Das haben wir damals etwas weniger erlebt. Es sind heute auch, sage ich mal, ganz unterschiedliche Stakeholdergruppen, gerade wenn CAO gesucht wird. Das ist manchmal auch teilweise etwas chaotisch, ja. Wenn dann teilweise die Bank selber, aber auch der Anwalt, aber auch der Berater, der Unternehmer, der Beirat, der Aufsichtsrat, alle haben tolle Ideen. Und ich glaube, da braucht es dann manchmal auch einen sehr gut abgestimmten, koordinierten Prozess. Und vielleicht nicht nur eine Idee, sondern vielleicht auch nochmal ein Profi, der mit dafür sorgen kann, dass dort auch die entsprechende Qualität gegeben ist, aufgrund der Erfahrung mit ganz, ganz vielen Managern, ja, wo dann auch die Fäden zusammenlaufen.
Du hast eben schon gesagt, der Bedarf an CAOs ist gestiegen, aber es gibt ja deswegen nicht mehr im Markt. Wenn du mal ganz ehrlich einschätzt,
nicht immer.
So richtig gute Interim-Manager, wie viele haben wir da im deutschen Markt?
Also ich habe noch nie gezählt, ja, um das mal ganz deutlich zu sagen. Es gibt unterschiedliche Studien überhaupt, wie viele Interim-Manager es gibt. Und die Frage ist ja auch einfach, wo du den Schnitt ziehst. Ja, die Studien gehen von 10.000 bis 20.000 Interim-Managern im Markt, die sich nochmal abgrenzen von den, sag ich mal, Mid-Level-Freelancern. Und das sind natürlich Interim-Manager, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihre Expertise haben und ihre Services anbieten. Und nur ein Teilbereich, ja, sind dann beispielsweise die CAOs und die Chief Transformation Officer.
Und von denen, wie viele würdest du guten Gewissens vermitteln?
Ja, also wir haben bei uns welche, die wir dem das Prädikat Keyplayer gegeben haben. Das sind rund 200, die wir bei uns haben. Und das ist wirklich eine überschaubare Anzahl und es gibt wesentlich mehr, die auch bei uns sich registriert haben. Aber wo man, glaube ich, dann nochmal ganz genau hinschauen muss, ob das wirklich ein CAO ist oder wenn er spezifische andere Erfahrungen mitbringt, ja, vielleicht auch als Ergänzung dort passend sein kann, den ich aber nicht unbedingt in einer Chief Transformation Officer oder CAO-Rolle sehen würde.
Wir sehen ja, dass das, worauf wir lange gewartet haben, nämlich dass eine Vielzahl von Unternehmen in doch massivere Schwierigkeiten kommt, jetzt tatsächlich auch eintritt. Macht sich das auch bei euch stark bemerkbar? Ist der in den letzten Monaten der Bedarf an Restrukturierern massiv gestiegen oder sind wir soweit noch nicht?
Also wir persönlich haben ja das Glück oder Pech, dass wir auch ein bisschen aufgrund meiner Vergangenheit sehr stark im Private Equity Umfeld und sehr stark mit verschiedensten Restrukturierungsberatungen und auch Stakeholdern in der Restrukturierung zusammenarbeiten. Man kennt uns dort, glaube ich, auch sehr gut. Das heißt, wir hatten dort schon immer relativ viel zu tun und unser Geschäft wächst. Ist die Frage, ist das darauf zurückzuführen, ja, mit der Dauer, die wir uns im Markt bewegen und den Weiterempfehlungen oder ist es irgendwie auf die Marktentwicklung zurückzuführen?
Ja, aber bei den Finanzinvestoren regnet es jetzt doch auch zunehmend rein, ne?
Ja, aber es ist trotzdem, also ich glaube, bei den Finanzinvestoren ist es trotzdem nicht nur Restrukturierung, ja, da sprechen wir ja über Value Creation und das ist ein relativ konstanter Bedarf, den wir da sehen. Natürlich sehen wir auch im Bereich Restrukturierung einen erhöhten Bedarf. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt über die guten Restrukturierer sprechen, viele sind halt einfach auch schon ja bis Ende 2025 ausgebucht. Das heißt für uns, wir müssen eigentlich an den Guten sehr, sehr eng dranbleiben, einen guten Draht auch zu denen haben und auch genau wissen, wer wann auch demnächst frei wird, ja, wer wo passen kann. Also das bedeutet eigentlich auch ein sehr starker Manager- und kandidatenfokussierter Angang an der Stelle.
Lohnt es sich denn auch mal auf einen zu warten, wenn man sagt, da ist einer, der ist richtig gut geeignet für den Job, aber der ist eben noch in einem Assignment?
Also ich bin ja immer der Meinung, dass die Qualität, ja, wenn man es sich erlauben kann, die Dringlichkeit, ja, oder einfach die Zeit, ja, schlagen sollte. Aber es gibt ja manchmal auch einfach Situationen, wo man wirklich von heute auf morgen jemanden braucht. Und dann ist immer die Frage, wie gut ist der Abstand von der Alternative zu dem Perfekten, der wie gemalt ist. Und das ist dann eigentlich eine Abschätzung, die dann halt einfach die Stakeholder, auch die Kunden miteinander treffen. Wir können nur dahingehend beraten, indem wir ganz ehrlich sagen, was der Manager kann, was er nicht kann, wie die Referenzen des Managers sind, wie wir auch mit unserer Praxis, Perspektive und Erfahrung die Situation einschätzen. Aber die Entscheidung trifft nachher an der Stelle der Kunde.
Aber die wirklich guten Restrukturierer in einer Marktphase wie dieser, die suchen ja nicht händeringend nach einer nächsten Aufgabe, sondern die wählen ja eher aus.
Richtig.
Hilft dir das als selbst mal Restrukturierung gewesener, die Leute dann auch für den Job, den du zu vergeben hast, zu begeistern?
Also es hilft natürlich schon, wenn man mit den Leuten auf Augenhöhe sprechen kann. Man hat, glaube ich, eine andere Glaubwürdigkeit denen gegenüber. Ich versuche generell auch niemanden zu überreden oder zu bequatschen. Das tue ich nicht. Es ist aber schon so, dass ich demjenigen natürlich schon aufzeigen kann, wie gut das Mandat zu ihm passt. Und ich kann ihm auch empfehlen, hier jetzt nicht opportunistisch vorzugehen, sondern auch weiter an seine eigene Positionierung zu denken. Und dann einfach das Mandat zu wählen, was seine Positionierung stützt und stärkt. Und vielleicht noch der Hinweis darauf, wenn man sich 1-2 Jahre ja für ein Mandat verschreibt, dann sind das 1-2 Jahre Lebenszeit. Ich glaube, das sollte einem auch ein bisschen Spaß machen. Man sollte es nicht für 100 € mehr oder weniger am Tag machen.
Sicher ein guter Punkt. Dafür spielt auch das Umfeld natürlich eine Rolle, die Gesamtgemengelage, in die man da reingerät. Jetzt ist man als Interim-Manager oft ja nicht allein. Da ist entweder schon ein Restrukturierungsberater drin oder wird irgendwie dazugezogen, weil man selber vielleicht nicht genug Ressourcen hat. Ihr habt, meine ich, auch mal eine Studie dazu gemacht und habt euch angeschaut, wie denn Interim-Manager und Berater idealerweise zusammenarbeiten. Vielleicht kannst du mal ein bisschen kontrastieren. Was ist das Ideal und was ist die gängige Praxis?
Ja, die Studie ist schon von 2022, hat viel Anklang gefunden, aber immer noch gleichermaßen aktuell, vielleicht sogar noch aktueller geworden. Wir werden ja witzigerweise, wird ja unsere Studie auch ganz sauber, ja, auch von der einen oder anderen Beratung zitiert in dem Zusammenhang, was uns natürlich freut. Und da sind mehrere Themen in dieser Studie drin, aber ein Bild kann ich vielleicht mal aufzeigen. Wir haben eine Restrukturierung einfach mal mit einer Baustelle verglichen und haben gesagt, moderne Restrukturierung ist Teamwork. Ja. Es gibt vielleicht irgendwo den Architekten, der das Konzept macht. Das ist dann typischerweise oftmals die Unternehmensberatung. Dann gibt es den Bauleiter, der halt dafür sorgt im Prinzip, ja, dass das Restrukturierungsprogramm vernünftig läuft. Das ist dann oftmals der CIO oder Chief Transformation Officer. Und dann gibt es ganz, ganz verschiedene Gewerke, was eigentlich Gewerke sind, die auf die Schlüsselprobleme des Unternehmens abzielen, wo man spezifische Erfahrungen haben muss, Kompetenzen haben muss, Netzwerk haben muss. Und diese Gewerke, dafür gibt es Lieferanten, wie auch auf einer Baustelle. So, und ob das nun der interne Mitarbeiter ist, der dafür der passende ist, ob das nun eine Beratung ist, die auf dieses Thema spezialisiert ist, oder ob das der passende Interim-Manager ist, da ist mir das Label an der Stelle dann relativ egal. Aber es sollte dann doch die geeignetste und verfügbare Ressource sein. Und oftmals hat man die dann halt nicht einfach auf der Bank, sondern dann ist es halt einfach gut, sich zurücklehnen zu können und einfach den ganzen Markt screenen zu können nach der idealen Ressource für dieses Thema, was von Bedeutung ist.
Am Ende muss aber irgendjemand ja auch den Hut aufhaben. Ja. Sollte das der Mensch sein, den ihr ins Unternehmen reinbringt?
Also den Hut auf, das ist ja eigentlich mit die Rolle des CIOs und CTOs. Und manchmal bringen wir den rein, manchmal kommt er über andere Stakeholder ins Unternehmen. Aber auch da kommt es wieder darauf an, dass das der Richtige ist. Und ich glaube auch, dass die CIOs und CTOs dann auch lernen müssen, an der Stelle Teamplayer zu sein.
Lass uns mal ein bisschen über den Markt sprechen, wie man an diese Interim-Manager überhaupt rankommt. Da haben sich ja in den vergangenen Jahren auch Plattformen gebildet. Welchen Mehrwert können die stiften und wo lassen sie aber vielleicht auch Lücken?
Also ich glaube, die Plattformen zumindest zeigen, dass die Studien spielen eigentlich eine etwas untergeordnete Rolle. Also ich glaube, irgendwie die höchste Schätzung, die ich mal hatte, war irgendwo, dass die Richtung 1% des Marktes sich bewegen. Aber das ist der Gesamtinterimmarkt. Ich glaube, da muss man, wenn man jetzt sich anschaut, wenn es um C-Level-Themen geht, also wir sind ja auch nicht nur in der Restrukturierung, haben ja auch andere Themen, spielen sie eine immer untergeordnetere Rolle. Also ich glaube, wenn es darum geht, ich sag mal ganz böse, jetzt den Controller nach Haarfarbe auszusuchen, wenn das die Kriterien sind, ähnliches, dann ist vielleicht eine Plattform das Richtige. Ja. Wenn es dann aber darum geht, den richtigen Manager zu finden, der passt, wenn man sich etwas mehr damit beschäftigen muss, dann ist eine Plattform wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl. Und man muss ja auch gucken, eine Plattform ist ja von den Leuten auch abhängig, die sich dort registrieren und die auch dann bei einem Job auf der Plattform reagieren. Und ich glaube, damit hat man einen relativ limitierten Pool. Und Bei uns ist es ja auch so, dass wir uns auch nicht nur auf unseren Pool verlassen, ja, und sondern dass wir auch über unseren Pool hinausgehen, über unsere Advisor-Netzwerke, über unsere Praxisnetzwerke. Uns typischerweise, du hast das ja gesagt, die Leute suchen ja keine Jobs, die guten, ja, sondern dass wir aktiv diese Leute identifizieren, ja, uns die Leute empfehlen lassen, auf diese Leute zugehen, uns mit denen beschäftigen, die Leute akkreditieren. Also da gehört eine ganze Menge dazu. Und deshalb sage ich, wenn Erfolg jetzt kein Zufall sein soll und es der richtigere sein soll, dann würde ich zum Personalberater gehen. Wenn es, sage ich mal, ein Commodity-Thema ist, dann kann man, sage ich mal, ergänzend eine Plattform dazu nehmen.
Ihr macht ja jetzt nicht nur Interim, ihr macht ja auch Permanent Search. Sind das nicht zwei sehr unterschiedliche Beratungsfelder?
Also von unserer Positionierung her nicht. Wir haben ja bei Gründung von Keyplayer mal gesagt, wo es wirklich drauf ankommt, ist das Thema Empfehlungssicherheit und Empfehlungsqualität. Also auf gut Deutsch, dass der Manager keine Luftnummer ist. Ja. Und empfehlungssicher bedeutet genau, dass wir selbst aus der Praxis kommen und den Manager kennt, sagen können, ja, wer er ist, was er kann, was er nicht kann. Empfehlungsqualität bedeutet, dass wir eben nicht nur diese Pool-Manager haben, die alle miteinander teilen, die freischwebende Atome sind, sondern dass wir halt einfach auch Zugang haben, ja, in die Praxisnetzwerke hinein, einfach auch die Manager bringen können, die sich eigentlich nicht irgendwo registrieren und auch sich selber nicht aktiv um Jobs bemühen, also gerade die guten Manager. Und wenn man diese Gedanken Empfehlungssicherheit und Empfehlungsqualität weiterspinnt, so sind wir ja auch zum Thema Festanstellung gekommen, da hat ja ein Kunde dann auch zu uns gesagt, ja, könnt ihr eigentlich auch Festanstellung? Und da haben wir gesagt, wir müssen es genauso wie im Interim-Geschäft machen. Wir brauchen dafür die richtige Organisation, die richtigen Menschen bei uns, die auch selbst aus der Praxis kommen, die ansprechen können, die richtigen Prozesse, bis hin zu den richtigen Incentives, dass wir gesagt haben, wir übernehmen auch finanziell Verantwortung für unsere Empfehlung, dass es der richtige ist. Und so sind wir halt in das zum Thema Executive Search gekommen und heute ist es tatsächlich so, dass Executive Search sogar prozentual ein bisschen mehr an unserem Geschäft ausmacht, weil wir einfach da mit unserer Value Proposition extrem stark gewachsen sind.
Okay. Ich finde, Personalberater sind ganz schön präsent in sozialen Medien. Ich weiß nur immer nicht so ganz genau, warum. Ist das Akquise von Kunden oder versucht man sich da im Personalmarkt irgendwie bekannt zu machen oder was steckt da dahinter aus deiner Sicht?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir ehrlicherweise auch schon oft gestellt habe. Wenn man so manche Dinge beobachtet, ist das teilweise wirklich absurd, wo man sich auch fragt, muss ich jetzt auch noch Kochshows und Ponyreiten anbieten und andere Sachen oder sollte ich mich eher auf mein Kerngeschäft konzentrieren? Also bei uns ist es so, unser Wachstum ist 100% auf Empfehlungen basiert und das ist genauso wie in der Beratung. Du musst einen guten Job machen und dann wirst du weiterempfohlen. Ja, der Kunde kauft wieder bei dir, ja, und bringt noch seine Kollegen und Freunde mit. Deshalb solltest du dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren und den ganzen Tag dir darüber Gedanken machen, wie du dort immer besser werden kannst. Wir nutzen LinkedIn dahingehend, weil man sich dem A nicht entziehen kann, schon bei einem schlechtes Gewissen hat, wenn man da gar nichts macht an der Stelle. Aber ich glaube ganz persönlich, ich glaube nicht, dass man irgendeinen Kunden über LinkedIn gewinnt. Ich glaube, dass es höchstens so ist, dass das eigene Netzwerk einfach daran erinnert wird, dass man beispielsweise neben Interim Management noch Executive Search macht, ja. So, dass wenn jemand ein Thema hat und das sieht und sagt, ach schau mal, ja, da gibt's den Sebastian, da gibt's einen Kollegen von mir, ja, der war zwar früher in der Praxis, aber macht jetzt Personalberatung, ich habe jetzt ein Thema, das ist doch eine gute Idee, mit dem darüber nochmal zu sprechen. Eigentlich wusste ich schon, aber habe es schon wieder irgendwie fast verdrängt und vergessen. Mhm. Also ich glaube, das hat eher eine Erinnerungsfunktion. Aber ich glaube nicht, dass man durch LinkedIn im Prinzip von seiner Arbeit überzeugen kann, sondern das sollte man durch die Arbeit selbst tun.
Ja, auf der anderen Seite sehen wir ja in vielen Märkten, dass es schon wichtig ist, auch eine Marke zu haben. Schlicht wegen Cover Your Ass aus Sicht des Kunden. Also wir sehen das sicherlich bei anderen Beratern, wir sehen das bei Finanzierern, dass man schon auch darauf verweisen können muss, dass man ja mit jemandem zusammengearbeitet hat, der ein gewisses Renommee hat. Wie wichtig ist das für den Markt der Personalberater?
Ich glaube, da ist es auch wichtig, bei uns auch gerade am Anfang, ja, wo wir noch keine Marke gehabt haben, ich glaube, mittlerweile haben wir es, war es halt ganz, ganz wichtig, dass man natürlich auch die ersten Fälle hat, dass man die ersten Kundenstimmen hat, die ersten Referenzen hat, auf die man verweisen kann. Und von Vorteil ist natürlich, wenn man selber vorher schon als Person die Kredibilität gehabt hat, das erleichtert an der Stelle den Einstieg. Und es ist, glaube ich, auch ein Geschäft, was einfach sehr viel Vertrauen erfordert. Das ist Ist, glaube ich, genauso, als wenn du zum Friseur gehst und wenn der seinen Job nicht richtig macht, ist es auch schwierig, das zu korrigieren. Das heißt, du musst ihm vorher auch vertrauen. Bei uns ist das genauso wie in vielen Dienstleistungsgeschäften. Und deshalb ist, glaube ich, das Vertrauen zu der Person, die dort handelt, mit entscheidend.
Macht es einen großen Unterschied, für wen im Unternehmen ihr arbeitet? Also ihr könntet ja theoretisch vom Unternehmer beauftragt werden. Ihr könntet vielleicht auch von einer Restrukturierungsberatung beauftragt werden. Ihr könntet aber auch von einem angestellten Manager in einem Unternehmen beauftragt werden. Ist das in der Praxis ein Unterschied?
Gute Frage, wenn ich mal drüber nachdenke. Also ich persönlich, ja, ist bei anderen vielleicht anders, ich persönlich komme tatsächlich am besten zurecht mit Unternehmern, mit Menschen aus dem Private Equity Bereich, mit Restrukturierern, weil ich glaube, dass die einfach denken wie Gesellschafter und am meisten ja im Sinne des Unternehmens denken. Weil nur wenn das Unternehmen erfolgreich ist, sind sie auch erfolgreich. Deshalb entscheiden sie auch im Sinne des Unternehmens. Deshalb haben wir da auch den großen Vorteil, dass die Leute sich dort unsere Value Proposition anschauen und dann im Sinne des Unternehmens oftmals sagen, ja, das ist relativ einzigartig und das ist genau das, was ich haben möchte. Und dort auch viele, viele Empfehlungen vorliegen. Ich glaube, ein Angestellter, will ich das nicht unterstellen, entscheidet oft, auch oft im Sinne des Unternehmens, aber hat natürlich auch immer nochmal die Frage, ja, was bedeutet es vielleicht für ihn selbst? Da ist oftmals vielleicht die eigene Karriere nicht mit der Entwicklung des Unternehmens gleichzusetzen.
Das heißt, man sucht sich dem Personalberater möglicherweise danach aus, dass er einem selbst dann später mal einen spannenden Job vermittelt?
Also das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber ich glaube schon, dass derjenige vielleicht unter Umständen auch dann darüber nachdenkt, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, ja, wenn ich vielleicht auch bei mehreren Fuß in der Tür habe oder ähnliches, um dann, wenn ich vielleicht auch selber einen Personalberater brauche, ja, dann entsprechenden Zugriff zu haben. Der Unternehmer braucht, glaube ich, selten einen Personalberater für sich selbst.
Okay, also du willst es nicht unterstellen, aber ich verstehe, du willst es auch nicht völlig ausschließen, dass sowas mal vorkommen mag. Lass uns nochmal ein bisschen über euch sprechen. Ihr seid, wenn ich es richtig sehe, kein Restrukturierungsfall, sondern ganz ordentlich gewachsen die letzten 4 Jahre. Wenn ich mir meine eigenen Erfahrungen mal angucke, dann würde ich sagen, das eine ist nicht unbedingt einfacher als das andere. Warum ist Wachsen vielleicht sogar manchmal schwieriger als Restrukturieren?
Also ich weiß nicht, ob das schwieriger ist, ja, ehrlicherweise. Also ich finde, Restrukturieren und Wachsen hat, glaube ich, sogar sehr vieles gemeinsam. Ja. Also in der Regel brauchst du für beides auch Geld. Ja. Das muss man auch an der Stelle sagen. Und du kannst dir bei beiden auch wenige Fehler erlauben. Und ich glaube, beim Wachsen, also speziell bei uns, das ist jetzt, glaube ich, auch immer von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell abhängig. Also bei uns persönlich ist natürlich, wir sind jetzt 30 Mitarbeiter und da ist dann natürlich die Herausforderung, dass du verschiedene Unternehmensphasen durchläufst. Ja, am Anfang, wenn du kleiner bist, bekommst du noch alles mit im Unternehmen. Ja, und irgendwann, ja, wirst du halt von der Jolle zum größeren Schiff und brauchst dann nochmal andere Prozesse, andere Standards. Und musst halt weiterhin darauf achten, dass du halt auch die Unternehmenskultur beibehältst, die dich groß gemacht hat und stark gemacht hat. Ich glaube, wir hatten von Anfang an den Ruf gehabt, dass wir uns für unsere Kunden die Beine ausreißen. Und das heißt, du musst dann auch Leute weiterhin finden und an Bord holen, die genau das auch verkörpern. Ja. Und das ist für uns, glaube ich, das, was unser Wachstum vielleicht etwas verlangsamt, dass wir uns sehr, sehr viele Menschen anschauen müssen, ja, ob die zu uns passen, dass wir nicht den klassischen Personalberater suchen, sondern halt diejenigen suchen, die selbst aus der Praxis kommen, die für ein bestimmtes Segment stehen, die dort schon Kompetenz mitbringen, vielleicht als Nukleus ein Netzwerk, aber darauf aufbauen. Und da gibt es nicht so viele von.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was es ja auch im Markt gibt, sind viele, wenn man sich das Geschäftsmodell mal näher anguckt, würde man sagen, ist vielleicht eher doch ein Vermittler als ein Berater. Was ist denn da aus deiner Sicht der wesentliche Unterschied? Weil Personalberater nennen sich ja eigentlich alle.
Ja, also ich glaube, ein Personalberater, ich habe das immer Trusted Advisor genannt. Das heißt, wenn ich zu meinen Kunden hingehe und mit denen spreche, dann ist das ein anderes Gespräch. Wir sprechen über das Portfolio, wir sprechen über die Themen, die sie haben. Und da ist dann nicht immer die Lösung, da einen Interim Manager zu platzieren oder ähnliches. Ich gebe dann natürlich auch andere Tipps und andere Empfehlungen, von denen ich kurzfristig nichts habe. Ja, aber das Wichtigste ist halt einfach die Reputation und das Vertrauen und dem Kunden an der Stelle weiterzuhelfen. Und ich glaube, ein Vermittler ist, glaube ich, eher transaktional. Der bekommt vielleicht ein Profil genannt und versucht darauf dann zu reagieren, aber geht vielleicht nicht unbedingt den Schritt, den Kunden noch weiter zu beraten, was denn eigentlich das Thema ist und was das Management-Thema ist, was gelöst werden muss.
Mhm. Du sagst, ihr gebt auch mal Tipps. Was ihr ja auch gebt, ist eine Performance-Garantie. Oh, das klingt jetzt erstmal toll. Was verbirgt sich dahinter und machen die anderen das nicht?
Also wir sind bis jetzt die einzigen in Europa, die das tatsächlich tun. Haben auch schon wütende Anrufe von Executive Search Companies bekommen, dass wir das Business nicht verstanden haben. Wir machen das jetzt nicht, um irgendwie der Günstigste zu sein oder ähnliches, sondern das ist, wie ich es eben gesagt habe, wir haben uns gesagt, wenn das unsere Positionierung ist, für Empfehlungssicherheit und Empfehlungsqualität zu stehen und wir möchten, dass jeder im Unternehmen danach auch handelt, dann dürfen wir eben nicht transaktional incentiviert sein und keinen transaktionalen Anreiz haben. Ich sage mal ganz böse, den Manager zu bequatschen und das Unternehmen zu bequatschen und zu hoffen, dass ein Deal zustande kommt, das funktioniert bei uns nicht, sondern bei uns funktioniert es halt nur, wenn wir den richtigen Manager haben, der auch bleibt. Und dann ansonsten müssen wir Geld zurückzahlen und kostenfrei nachbesetzen. Und das ist einmalig und hat natürlich dann einfach zur Folge, dass du deine Hausaufgaben machen musst, dass du mit realistischen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten arbeiten musst. Du sitzt mit dem Kunden komplett in einem Boot drin. Du bist vielleicht noch ein bisschen kritischer den Kandidaten gegenüber, als das vielleicht manch ein anderer an der Stelle ist. Und du bist auch nach der Besetzung nicht gleich weg, sondern weil du auch ein Interesse daran hast, dass es in ein nachhaltiges Fahrwasser gelangt. Und du musst den Kunden dabei helfen, nicht die Kandidaten zu bekommen, die einen Job suchen, weil das ist das Einfachste und das Schnellste, sondern die Kandidaten, die richtigen für den Kunden sind und ihn langfristig weiterbringen. Und um die muss man sich ein bisschen mehr bemühen. Die sind nicht auf Jobsuche. Die müssen noch mit ihrer Frau sprechen. Da sind noch viele, viele andere Themen zu lösen. Es ist also aufwendiger, es ist komplizierter. Es muss in der Qualitätssicherung mehr gemacht werden. Und nur deshalb funktioniert es. Denn wenn wir es sonst so nicht machen würden, dann würden wir pleite gehen.
Okay, also verstehe, ihr habt einen besonders hohen Anreiz, besonders gut hinzugucken, dass es auch der richtige Kandidat ist. Wie oft müsst ihr dann trotzdem eine zweite Runde drehen?
Also wir haben jetzt in über 100 Besetzungen, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben noch nie die Performance-Garantie auszahlen müssen.
Nicht schlecht.
Wir haben tatsächlich, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, wir haben zwei Fälle gehabt, wo der Manager gegangen ist. Das waren aber Umstände, die das Unternehmen selber sagte, das war an der Stelle wirklich unser Thema, das gegangen ist. Und wo sie es hätten einfordern können von uns, wurde es nicht eingefordert.
Okay, na gut. Aber dann kann man ja schön auch eine Garantie geben, wenn sie nicht eingelöst wird und es dazu führt, dass man vorher seine Hausaufgaben ordentlich macht.
Ja, aber das Wichtigste ist ja nicht, dass die Rechnung unterm Strich stimmt, sondern das Wichtigste ist ja, dass dadurch die Arbeitsweise bei allen handelnden Personen, auch bei uns, sich verändert. Das ist der einzige Grund im Prinzip, warum wir es gemacht haben. Eigentlich haben wir es viel mehr für uns intern gemacht, aber der Kunde hat natürlich auch etwas davon und weiß, die stecken auch mit Haut und Haaren drin.
Gibt es sonst noch Dinge, die man anders machen kann als der Rest des Marktes?
Also ich glaube, dass man vieles anders machen kann, wenn man sich wirklich auf seine Positionierung besinnt. So, unsere Positionierung ist halt Empfehlungssicherheit und Empfehlungsqualität, dem ordnen wir kompromisslos alles unter. Und ich glaube, wenn man auch ein sehr vernünftiges Wertegerüst hat an der Stelle, dann unterscheidet man sich auch schon mal etwas.
Wenn wir mal ein bisschen nach vorne gucken, also in 10 Jahren, keiner von uns weiß, was dann ist, aber was würdest du denken, wie sieht der Markt aus? Also wir haben einerseits Plattformen, hattest du eben gesagt, die sind jetzt nicht wichtig, zumindest je höher die Position ist, desto weniger wichtig sind sie. Bleibt das so oder werden die sich entwickeln? Und wird generell die Bereitschaft von Unternehmen tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen für die Besetzung von Positionen, vielleicht auch auf etwas niedrigeren Leveln, wird das zunehmen oder abnehmen, gerade wenn das Geld wieder ein bisschen knapper ist?
Naja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, da müsste man in jedes einzelne Segment einzeln reinschauen und da gibt es dann unterschiedliche Antworten dazu. Aber was natürlich schon Fakt ist, ist, dass, ich meine, Babyboomer gehen aus dem Markt raus. Ja, wir haben es mit einer Generation zu tun, die von Unternehmen sehr, sehr viel erwartet, damit sie fürs Unternehmen arbeiten, ins Büro kommen. Also ich sag mal, von den Leuten, die Unternehmen haben wollen, die werden nicht unbedingt mehr werden. Und das hängt natürlich dann ganz stark von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, und von der Nachfrage auf Unternehmensseite und damit, wie es mit Deutschland weitergeht. Deshalb ist, glaube ich, die Frage etwas schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu beantworten.
Ja, das verstehe ich. Du hast gesagt, du arbeitest gern und offensichtlich auch viel für Finanzinvestoren. Ein Thema, das da seit vielen Jahren rumgeistert, aber am Schluss doch sehr stiefmütterlich behandelt wird, ist HR Due Diligence. Also vorher schon mal wirklich hingucken, wen kaufe ich mir da eigentlich ein und muss ich vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt schon eingreifen? Ist das für euch ein potenziell attraktives Beratungsfeld und wird das wachsen oder werden das die Lippenbekenntnisse bleiben, die es Stand heute vorwiegend sind?
Also es wäre schön, wenn es wächst. Da können wir auch mit Sicherheit gut unterstützen. Bei uns ist es ja dann meistens erst so, wenn man dann das Unternehmen hat und merkt, dass man austauschen muss oder vielleicht wusste man es auch schon vorher, dass wir dann an der Stelle gerufen werden und dass wir dann in dem Zusammenhang auch nochmal ein Assessment machen mit den Kandidaten, die es gibt, die oftmals dann auch aus anderen Quellen kommen, die bei uns dann auch im Prozess mit hineingeführt werden. Aber aus der eigenen Praxiserfahrung, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mich manchmal auch etwas gewundert über die Managementbeurteilung, die man dann vorgefunden hat, wenn man dann die ersten 100 Tage an Bord gewesen ist und die dann dort erstellt worden sind. Teilweise ist das aber, glaube ich, auch schwierig für einige in der Due Diligence, sich, sage ich mal, dann auch schon mit der zweiten Führungsebene auseinanderzusetzen, weil ja auch nicht alle Prozesse so offen geführt werden. Und hat vielleicht dann damit auch etwas zu tun, dass dann aus dem Grund heraus die HR-Due Diligence oftmals etwas oberflächlich wirkt.
Ist ein Thema, wo wir vielleicht tatsächlich nochmal in die Tiefe bohren sollten. Das machen wir allerdings dann nicht mehr heute. Da müssen wir leider zum Ende kommen. War wirklich sehr spannend, hat mir viel Freude gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Ich bin sicher, unsere Zuhörer auch. Vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen hast teilnehmen lassen. Ich sag dir dafür vielen Dank.
Vielen Dank.
Und unseren Hörern natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com. We'll be right back.